35. Kapitel. Ju. Hinab. Ich musste mit ansehen, wie Iskir in ungebremster Rage über die schwer verletzte Hexe herfiel, ihr die Axt in die Brust rammte und dabei spuckend ausrief, es sei ein großer Fehler dieser Dämonenhure gewesen, ihn zu verhexen. Faruk, der mit der Katze sprach, als könne sie ihn verstehen, war sichtlich erschöpft und drohte im Stehen einzuschlafen. Dennoch war er es, ein Priester der Zwölfe, der wohl den entscheidenden Wendepunkt herbeigeführt hatte. Das Tier wirkte niedergeschlagen und leckte die schmerzverzerrte, leblose Fratze der Serra Sindelfink, deren finstere Pläne durch uns ein jähes Ende gefunden hatten. Der ebenfalls leblose Leib der Chimäre war grausam anzusehen. Kiranos, nun von Trogerik versorgt, hatte diesem namenlosen Unwesen in bester Zwergenmanier den Gar ausgemacht. Auch Buras, erneut von Trogerik sorgfältig verschnürt, kam langsam wieder zu Bewusstsein. Natürlich schimpfte er wie ein angroschoner Marktplatzstreiter, doch wir beachteten ihn kaum noch. Zu sehr waren wir mit der Versorgung unserer Wunden und der Einschätzung der Lage beschäftigt. Faruk erklomm erneut die 2 Schritt hohe Mauer, um einen Blick über den Rand des Turmes zu werfen. Ziel seiner athletischen Leistung war es, das Verhalten der Schwarzpelze am Fuße des Turms zu beobachten. Dabei kam ihm eine bittere Erkenntnis. Der Tod der Hexe war unausweichlich gewesen. Noch zuvor hatte er zögerlich den Zorn Iskirs gerügt, nun aber war ihm klar, der Kobold, er war befreit. Jener kleine Wichtelmann, den Faruk bei seinem fexgefälligen Ausflug in einem Käfig unter dem Gespött der Schwarzpelze entdeckt hatte. Ein Käfig, in dem ihn die elende Sindelfink festhielt, nur weil sie seinen wahren Namen kannte. Faruk entdeckte Bewegungen am Fuße der schier endlosen Felsnadel. Doch offenbar waren die Orks nicht in der Lage, den Turm ohne Hilfe des Aufzugs zu betreten. Mein Blick fiel auf Algorthons Fokus. Die kristallene Kugel aus jener seltsamen Apparatur. Sie war, nachdem Kiranos sie mit seiner Axt aus ihrer Fassung geschlagen hatte, quer über den Boden gerollt. Mit ihrem Diebstahl hatte unser Abenteuer begonnen. Ehrfürchtig hob ich das uralte Artefakt auf und spürte ein Kribbeln in meinen Fingern, als ich die glatte Oberfläche berührte. Welch ein Moment! Zu schade, dass ich wohl der Einzige unserer illustren Runde war, der diese Magie zu würdigen wusste. Nicht, dass es meinen Gefährten am Verstand mangelte, aber ich bezweifelte, dass sie den Wert dieses Artefakts wirklich begriffen. So nahm ich die Kugel lieber an mich, ehe einer von ihnen etwas Unüberlegtes tat. Unsere nächsten Schritte lagen auf der Hand. Ein Schwarzpelz war in jenem Raum gesichtet worden, aus dem die Tierlaute gedrungen waren. Wir mussten sicher gehen, dass sich keine weiteren Gegner mehr hier aufhielten, die womöglich Zugang zur Hebemechanik hatten und somit mehr Feinden den Zugang zum Turm ermöglichen konnten. Eile war geboten, denn wir waren am Ende unserer Kräfte. Wir hatten bis hierhin Unglaubliches geleistet. Und obwohl ich mir nichts sehnlicher wünschte, als diesen wundersamen Turm weiter zu erforschen, gebot die Logik einen schnellen Rückzug. Ich bedauerte diese Erkenntnis zutiefst. Hier stand ich nun, zweifellos in einem der rätselhaftesten Bauwerke Aventuriens. Ein Ort, der für einen Magier wie mich ein Füllhorn an Erkenntnissen bereithielt. Würde es mir gelingen, diesen Turm von seinen düsteren Höhlen bis hin zur höchsten Zinne zu erkunden, zu katalogisieren und zu deuten, so wäre mein Name fortan in den Archiven der arkanen Akademien verewigt. Nicht als Fußnote, sondern als ganzes Kapitel. Trogerik und der noch schwer atmende, aber nun wieder gefasste Iskir versorgten unsere Wunden. Bevor wir aufbrachen, trat ich an den Leichnam der Hexe heran. Ich tat es Faruk gleich und versprach der neben ihr trauenden Katze einen ehrenvollen Umgang mit der Toten. Ein einziges Objekt weckte mein Interesse: das Amulett der Hexe. Ein an einer großen Kette hängender, reich verzierter Anhänger in Form einer stilisierten Sonne, dessen kurze Strahlen wie die Schaufeln eines Wasserrads gebogen waren. Ich nahm es an mich. Es wirkte alt, sehr alt. Vielleicht stammte es auch aus diesem Turm. Beim Abstieg warfen wir zumindest einen Blick in jeden zuvor ignorierten Raum. Eine Etage unter der Turmspitze fanden wir ein Lager mit Munition für das verrottete Geschütz. Der zweite Raum jedoch war von düsterer Aura. Ein kreisrundes Zimmer mit einem in den Boden eingelassenen Heptagramm. Ein Beschwörungskreis. An der Wand stand das steinerne Abbild eines krötenartigen Dämons gegenüber eine rosarote Kugel auf einer Stele. Iskir und Faruk zögerten nicht lange. Sie warfen das dämonische Bildnis um, während ich die Kugel prüfte. Es handelte sich um eine Rosenquarzkugel. Von dem Bildnis der schwarzen Kröte hatte ich bereits gelesen. Es handelte sich dabei um einen siebengehörnten Dämonendiener. Die Quarzkugel nicht weiter beachtend, setzten wir unseren Weg fort. Die Schlafstadt der Hexe hielt für uns noch eine Erkenntnis bereit. Hier befand sich ein Taubenschlag. Offenbar hatte Sarah Sintelfink auf diesem Weg mit Hesta korrespondiert. Ich konnte mir einen respektvollen Blick zu Trogerik nicht verkneifen, welcher mit seinen meisterlichen Fähigkeiten eben jene Kommunikation beendet hatte. In einer Schale auf dem Fenstersims, eingebettet in dunkle Asche, fand sich eine halb verkohlte Nachricht. Darauf war in auffallend verschnörkelter Handschrift eine Warnung formuliert. Darin wurde vor uns gewarnt, die wir vom Grafen ausgesandt worden waren. Ich erkannte sofort die charakteristische Verzierung der Buchstaben. Ich hatte diese unverwechselbare Handschrift bereits in dem großen Folianten des Gratenfelser Archives gesehen. Ha! Endlich hatten wir den Beweis in Händen, welcher den Erzarchivaren aus Gratenfels überführen wird, um ihm Praios Gerechtigkeit zuzuführen. Mit diesem Schriftstück und dem gefesselten Buras machten wir uns weiter an den Abstieg. Erst in dem Alchemielabor, welches zuvor der Schauplatz des schwierigen Kampfes gegen den Zwergen gewesen war, fiel mir auf, dass nicht nur Faruk einen üblen Geruch verströmte. Auch Kyranos war, wohl wegen des Kampfes gegen die Chimäre, ebenfalls von diesem abartigen Odeur umgeben. Da es schlimmer nicht mehr werden konnte, machten sich eben jene beide daran, die zwei verbliebenen Eier zu vernichten. Dies hätte zweifelsohne den Raum erneut mit einem unerhörten Duft erfüllt, hätte Kyranos nicht eine großartige Idee gehabt. Die Eier wurden kurzerhand hochgewuchtet und aus dem schmalen Fensterschlitz geworfen, durch den Faruk den Raum während des Kampfes betreten hatte. Kaum war dies geschehen, ertönte ein lautes Puffgeräusch, und auf dem Kronleuchter über uns erschien ein kleines Männchen mit Knollennase, grüner Kleidung und Zipfelmütze. Es war der Kobold, der sich als Humpelpumpel vorstellte und sich überschwänglich bei uns für seine Befreiung bedankte. Weniger begeistert war er allerdings darüber, dass wir die Eier zerstört hatten. Man hätte noch so viel Spaß mit ihnen haben können. Das kleine Wesen sehnte sich anscheinend nach Gesellschaft, denn wir mussten ihm umständlich erklären, warum wir nun nicht mit ihm hier wohnen konnten. Der Kobold war wohl bereits viele Götterläufe in diesem Turm und schrecklich gelangweilt vor Einsamkeit. Es war ihm ein Fest gewesen, dass nun endlich etwas geschehen war, auch wenn es ihn beinahe das Leben gekostet hätte. Das Gespräch mit Humpelpumpel fand ein jähes Ende, als Faruk Schritte auf dem Flur vor der aus den Angeln geborstenen Tür vernahm. Iskir hörte es auch, doch zusätzlich dazu beschrieb er ein leises, gleichmäßiges Schleifen, welches sich leise zu nähern schien. Dem Kobold entglitten die Gesichtszüge. Mit besorgter Miene fragte er, ob wir über die Barrikade unten in der Mine geklettert seien, dort, wo die Stele stand. Ungläubig und ohne die Zusammenhänge zu erfassen, hörten wir Humpelpumpel zu, bis uns ein Schauer und die Gewissheit überkam, womöglich oben auf dem Turm nur das kleinere Übel bekämpft zu haben. Die kleine Gestalt erklärte, dass wir aus Versehen ihn gerufen hatten. Ihn, der verantwortlich war für all die glatt geschliffenen Gänge und Räume, die ohne sichtliche Werkzeugspuren gegraben wurden. Ihn, der in längst vergangener Zeit den großen Steintrog in der Mine bewegt hatte. Ihn, der das Einzige in Humpelpumpels Augen zu sein schien, was gar nicht lustig war und mit dem man auch keinen Schabernack treiben konnte. Verunsichert durch die plötzliche Veränderung der Stimme des Kobolds, hörten wir auf seinen Rat. Er riet, dass es das Beste sei, sich nun zu beeilen. Vielleicht konnten wir noch an ihm vorbeikommen, an dem großen schwarzen Wesen mit den zwei Hörnern in der Mitte, wie es Humpelpumpel beschrieb. Er warnte uns. Wir sollten Abstand zu der Abscheulichkeit halten, denn ein Entkommen war möglich, war es anscheinend deutlich langsamer als wir.